Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Silke Schwarz. Sie ist Kindergarten- und Schulärztin für anthroposophische Medizin, Gründerin und Leiterin der medizinisch-pädagogischen Beratungsstelle Kindgerecht in Köln und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Wittenherdecke mit dem Schwerpunkt Medizin und Pädagogik. Gemeinsam mit Professor David Martin hat sie das Forschungsprojekt Medienfasten initiiert. Herzlich willkommen.
Hallo Cosmo.
Hallo.
Ich bin Silke Schwarz. Ich bin Ärztin für anthroposophische Medizin und Kindergarten- und Schulärztin an einer großen Waldorfschule und einem sehr kleinen, netten Waldorf-Kindergarten. Ich habe eine kleine medizinisch-pädagogische Beratungspraxis in Köln und bin an der Universität Wittenherdecke am Gerhard-Kienle-Lehrstuhl. Das ist für Medizintheorie, integrative Medizin und anthroposophische Medizin. Und da bin ich tätig in Lehre und Forschung. Und mein Forschungsschwerpunkt dort ist der Bereich Medizin und Pädagogik.
Mhm. Und was ist da dein aktuelles Forschungsprojekt?
Also es gibt viele Themen. Eins würde ich ganz gerne nennen, zu dem wir schon geforscht haben und auch in Zukunft weiter forschen werden. Und das heißt Medienfasten. Und Medienfasten ist als Pilotprojekt, kann man eigentlich sagen, mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte im Jahr 2019 gelaufen. Und da war es so, dass wir parallel zur christlichen Fastenzeit einen Kalender entwickelt haben. Der ist so wie ein Adventskalender gestaltet gewesen, aber mit 44 Türchen, die Kinder morgens öffnen konnten und wo hinter jedem dieser kleinen Türchen eine Anregung gewesen ist aus dem Bereich Spiel, Ernährung, Sport, Bewegung, Beziehung. So als Gestaltungselement für diesen Tag, für diesen ganzen Zeitraum, wo Familien die Anregung bekommen hatten, sehr bewusst mit digitalen Bildschirmmedien umzugehen und diese eben auch zu reduzieren. Und es war so, dass die Kinder- und JugendärztInnen den Familien diesen Kalender überreicht haben und das Ganze war forschungsbegleitet. Das heißt, vor dieser Medienfastenzeit und danach haben wir evaluiert, wie ist das Verhalten der Familie gewesen, das Wohlbefinden, was haben sie sich so vorgenommen und hinterher, was hat von all dem auch gut geklappt. Und ja, da konnten wir gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen mehrere Publikationen machen. Und eine Anekdote, die ist wirklich richtig nett. Wir haben die Eltern unter anderem gefragt, ja, was ist euer Motiv dafür, dass ihr beim Medienfasten noch mitmacht? Und die Eltern haben gesagt, naja, also wir sehen, dass unsere Kinder zu viel an Screens sind und wir wollen unsere Vorbildfunktion auch zeigen und dass wir diese Zeit mit unseren Kindern gemeinsam medienbewusst gestalten. Und dann haben wir natürlich auch die Kinder gefragt, was ist denn euer Motiv, warum macht ihr das mit? Und die Kinder haben gesagt, ja, unsere Eltern, die sind dauernd so viel an den Screens und wir wollen das eigentlich machen, ja. Damit die weniger Zeit an den digitalen Medien sind. Also ganz bezaubernd, ja. Ja, und wir konnten eben auch zeigen, dass Familien, die sich bewusst entscheiden, über einen definierten Zeitraum weniger Screens zu nutzen, dass sie das auch schaffen, also dass sich das wirklich in Screentime-Stunden auswirkt und dass es das Wohlbefinden innerhalb der Familie steigert und dass vor allen Dingen die Zeiten morgens zwischen dem Aufstehen und dem Rausgehen aus dem Haus, vor der Schule oder vor dem Kindergarten, die konnten richtig gut befastet werden. Auch bei den Mahlzeiten haben eigentlich alle Familien, die mitgemacht haben, keine Screens genutzt, aber die Abendzeit, also eigentlich sozusagen, wenn Eltern von der Arbeit waren und es geht darum, Abendessen zu machen und die Kinder irgendwie noch mal so ein bisschen rückzustellen, das ist die Zeit, wo es am schwersten fiel. Also der Kalender gab im Prinzip für jeden Tag eine Anregung und wir haben eine Webseite, die gibt es auch immer noch, weil die auch weiter von uns gepflegt und gehegt wird, www.medienfasten.org. Und da gibt es einen großen Bereich Tipps und Tricks und auch CHISPA. CHISPA ist so ein Lieblings- Punkt von mir, wo man ganz viele Anregungen findet, was man in der Zeit machen kann und was man auch bei schlechtem Wetter mit seinen Kindern machen kann. Und da haben wir mit Studierenden der Universität Wittenherdecke auch gesprochen und mit Eltern und Schülerinnen. Und deshalb ist das ein ziemlich bunter Strauß und das geht über, man könnte Camping im Wohnzimmer machen, über, also wirklich so lustige Sachen, um ein Handybett bauen zum Beispiel, wurde da auch als Vorschlag gemacht, dass man in den Flur stellt. Und wo die Eltern oder auch Kinder, wenn die nach Hause kommen, das Handy reinlegen in dieses Handybett, damit man es erst gar nicht mit in die ganze Wohnung legt. Und da ist auch zum Beispiel der Handykorb erfunden worden, der bei Familienfesten auf dem Tisch steht, wo alle ihre Handys während eines Festes sozusagen ablegen können, damit man wirklich, ja, wenn man zusammensetzt, hat Zeit für Begegnung und Beziehung miteinander. Ja, und viele tolle Ideen noch. Ja.
Schön. Jetzt haben wir gerade von dem Morgen der Teilnehmerinnen gesprochen. Es würde mich interessieren, wie so dein Morgen aussieht. Ob du eine Morgenroutine hast oder ob das jeden Tag anders ist.
Ja, das teile ich sehr gerne. Also ich habe eine Grundmorgenroutine, die immer wieder durch Lebensphasen durchbrochen wird. Mhm. Also die ist nicht dogmatisch. Aber wenn ich die in der besten Version lebe, und das habe ich in der letzten Zeit nicht gemacht, weil ich war 3 Wochen in Ägypten und das hat andere Herausforderungen gehabt, aber wenn ich die in der besten Form lebe, dann nehme ich mir morgens beim Wachwerden etwas Zeit und das geht in Anlehnung an eine buddhistische Nonne, die Sister Chang Kong heißt, und nehme mir eine gefühlte erste Minute Zeit, während ich noch im Bett bin, richtig wach zu werden und mich in meinem eigenen Körper zu beheimaten. Und diese Nonne regt an, dass man diese gefühlte Minute sich wirklich Zeit nimmt, sich selber liebevoll im eigenen Leib zu beheimaten. Das heißt, sich so eine Art Ganzkörpermassage zu geben, sich überall mal kurz zu berühren, ein bisschen Wärme und Aufmerksamkeit hinzuwenden an Stellen, wo es weh tut, vielleicht kurz zu verweilen. Aber insgesamt, dass man tatsächlich von den Ohren bis zu den Zehenspitzen überall mal mit Bewusstsein gewesen ist, bevor man aufsteht. Weiter gehört dazu, eine gefühlte Minute zu lächeln. Und das hört sich vielleicht trivial an, aber wenn man das über lange Zeiträume macht, dann merkt man, dass man im Leben immer wieder in Situationen geworfen wird, wo es einfach eine bewusste Entscheidung ist, zu lächeln, wo es einem gar nicht so leicht fällt. Und für mich selber mache ich das so, dass ich mich innerlich mit dem Himmelsblau verbinde, also da, wo der Himmel immer blau ist, egal welches Wetter dazwischen ist, also welche Wolken und Gewitter und Stürme vorüberwehen. Und dann habe ich gerade in der Zeit, wo ich das sehr intensiv gemacht habe, gemerkt, dass auch tagsüber in Momenten, die stürmig sind oder so, diese Verbindung zu diesem, ich sag mal so wie eine Art heiterem Lächeln, dann wirklich einfach steht. Und das kann sehr rettend in stressigen Lebensabschnitten sein. Und der Schritt dann zum Wachwerden ist so, dass ich dann gerne nochmal den Tag visualisiere, der vor mir liegt, mit wichtigen Eckpunkten, die ich nicht verpassen will. Und gleichzeitig der Bereitschaft, wenn das Leben sich anders entwickelt, als ich das gerade in meinem Vorstellungshorizont habe, dass ich bereit bin, auch sehr kurzfristig oder sehr spontan Änderungen zu ermöglichen. Also dass es nicht so ein festes Dogma ist, was man dann sozusagen abarbeitet, sondern zu wissen, das habe ich mir vorgenommen und die Wachheit zu haben, in Situationen es auch nochmal anders zu entscheiden. Ja, und dann, das hört sich schon nach einem sehr intensiven Morgen an, aber die Dinge brauchen eigentlich nur kurze Zeit, stelle ich mich gerne standhaft ins Dasein. Dazu gibt es eine Anregung von Rudolf Steiner. Mhm. Bei der ich gemerkt habe, das macht einen Unterschied, ob man sich morgens bewusst ins Dasein stellt oder einfach so aus dem Bett raus stolpert und in den Tag reinschlürft. Ja, vielleicht soweit.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Sind schon mal sehr schöne Impulse dabei. Hast du das Ganze für den Abend auch?
Für den Abend habe ich es weniger intensiv. Also Steiner empfiehlt ja in ganz, ganz vielen Anregungen die Rückschau. Und das habe ich phasen, also streckenweise, viel gemacht. Zurzeit mache ich das gar nicht.
Okay, Dann würde mich noch interessieren, wie du so in Kontakt gekommen bist mit der anthroposophischen Medizin oder der Anthroposophie an sich.
Ja, aber meine Kinder.
Okay.
Kinder sind wirklich Weggefährten. Also ich hätte es nicht gedacht, bevor ich nicht selber Kinder hatte, dass es zum einen Teil so ist, als dass man seine Kinder natürlich bei der Hand nimmt und die ins Leben hinein begleitet, aber tatsächlich begleiten die Kinder die Erwachsenen auch auf einen wirklich tiefen irgendwie Schulungs- und Entwicklungsweg. Und ich habe über meinen ersten Sohn und ich habe zu der damaligen Zeit Pädagogik studiert, also ich hatte noch nicht Medizin studiert, habe ich die Waldorfpädagogik kennengelernt und über meinen zweiten Sohn eigentlich die anthroposophische Medizin.
Hm.
Ja.
Cool. Und dann über einen Arzt oder wie hast du die dann kennengelernt?
Also ich habe zuerst Menschen kennengelernt, die im Waldorf-Kontext zu tun hatten, also Lehrerinnen, Lehrer. Und dann habe ich in einem Spielzeugladen ein Buch gefunden. Und es war das einzige Buch in dem ganzen Laden. Es war nur Spielzeug da und ein Buch. Und das Buch war auch nicht 10-mal da, sondern nur ein einziges Mal lag es da. Und da stand drauf: von ängstlichen, traurigen und unruhigen Kindern Grundlagen einer spirituellen Pädagogik. Von Henning Köhler, einem Heilpädagogen. Und ich habe einfach nur den Buchtitel gelesen und das Bild gesehen und mich unglaublich davon angesprochen gefühlt. Dann habe ich das Buch in einem Schwung durchgelesen und habe gemerkt, also das möchte ich kennenlernen. Also ich will wissen, was das anthroposophische Heilpädagogik. Und dann habe ich als erstes den Autor dieses Buches kennengelernt, mit dem ich gemeinsam eine Beratungspraxis gegründet habe, bis zu seinem Tod vor einem Jahr sehr intensiv und eng zusammengearbeitet. Und dann gemerkt, okay, das will ich aus meiner Profession, aus der Medizin heraus noch tiefer kennenlernen und habe dann die Weiterbildung zur Ärztin für anthroposophische Medizin noch gemacht.
Schön.
Mhm.
Mich würde interessieren, welchen Stellenwert aktuell die Kunst in deinem Leben hat und wie du dich gerne künstlerisch ausdrückst.
Malerei. Also ich hatte Kunst als LK, ich habe Kunst studiert mit Sonderpädagogik zusammen und habe tatsächlich vor 5 Jahren nochmal, als ich schon Ärztin und war und die Beratungspraxis hatte und an der Uni gearbeitet habe, habe ich ein ganzes Semester nochmal an der Alanus Hochschule Kunst studiert.
Wow.
Und Malerei und das ist für mich die Welt und Ausdrucksform von Farben und Formen, Fluten und da in gestalterische Prozesse zu gehen, die mich unglaublich berührt und immer wieder fasziniert, in diese Welt zu gehen, in der man manchmal, also ich würde sagen, verborgene, verhüllte Kunstwerke wie entdeckt und enthüllt. So als wenn die zum Teil schon vorher da sind und dann aber auch in Dialog mit einer weißen Leinwand und etwas Höherem sein kann, dass man den Eindruck hat, dass, also es entwickelt sich dialogisch gerade etwas noch nie zuvor Dagewesenes. Und das sind für mich richtige Freiheitsmomente, wenn ich da eintauchen kann. Ja. Und jetzt, wo ich drüber spreche, merke ich, ich habe lange nicht solche Momente eigentlich gehabt. Ich sollte da wieder mehr Zeit mir dafür nehmen. Mhm. Ja.
Ich denke, gerade den Ärztinnen würde das sehr gut tun. Das ist immer etwas, was dann relativ schnell zu kurz kommt, aus meiner Erfahrung, ja, wenn es dann stressig wird.
Jetzt fällt mir allerdings ein, also du hast ja ein bisschen konkret nach Kunst gefragt, also ich reise halt auch sehr gerne. Ich hatte gerade schon gesagt, ich bin fast drei Wochen in Ägypten gewesen und es gibt auch eine Reisekunst. Ja, wie soll ich das sagen? Es ist eine Art von Planung und Absichtslosigkeit, in Begegnung und Verbindung zu gehen, mit der Bereitschaft, Neues, also sozusagen Erfahrung zu tragen und Neues sich ereignen zu lassen in einem, wenn man so sagen will, Art von Kunstwerk, die nicht so sehr, wie wir das kennen, so einen gewohnten Bleibewert hat. Also es ist nicht hinterher ein Bild da. aber das Erleben, was jeder Einzelne haben kann, wenn soziales Kunst wird, das habe ich schon beim Reisen. Also, ja.
Mich würde interessieren, gibt es irgendeinen Moment, irgendwelche Momente, die du aus deiner letzten Reise teilen möchtest? Also hast du da irgendwas erlebt, was wir vielleicht als Kunstwerk doch hineinstellen können?
Also in Ägypten waren wir mit einer kleinen Reiseexkursion auf den Spuren der ägyptischen Hochkultur. Und zum einen mit der Frage, wie konnte sich das damals ereignen, das, wo wir heute noch sagen, es ist ein Weltwunder, dieses Entstehen der Pyramiden, eigentlich wie fast aus dem Nichts heraus, bis heute unerklärlich. Und was ist die Bedeutung dieser damaligen Hochkultur für die heutige Zeit? Denn aus der Anthroposophie heraus würden wir sagen, wir sind heute wie so eine Art Spiegelungsphase dessen, was in der ägyptischen Hochkultur in die Welt getragen wurde. Und daraus ist schon auch in dieser Reisegruppe diese Frage entstanden, also wie müssen wir heute Zukunft gestalten? Wo müssen wir wach sein und zukunftsfähig, um nicht in eine Gefahr zu geraten, was Altägyptisches, also, wie soll ich das sagen, registerartig, digitalisiert, mechanistisch zu entwickeln, sondern das Ganze in der heutigen Zeit so lebendig und mit dem Humanen verbunden zu haben, dass das wirklich in Zukunft führt. Aber was eben damals im alten Ägypten eigentlich unter anderem inauguriert wurde, war eben diese ganze Art, einen Staat zu organisieren, ist Bürokratie gewesen. Und das sind damals, und die Schrift, ja, die Schrift ist erfunden worden oder gefunden worden. Das sind unglaublich starke Kräfte gewesen. Und wenn man sich in der heutigen Zeit anschaut, wo wir stehen in der Menschheitsentwicklung, dann laufen wir vielleicht ein Stück weit Gefahr, wenn man so in die heutige Zeit schaut und in die Zukunft, dass solche Strukturen zu stark werden können, als dass die den Menschen immer gemäß ist. Damit meine ich so zum Beispiel Scoring-Systeme, wie wir das aus China kennen, die Gefahr haben, zwar sehr sachlich, analytisch und nach bestimmten logischen Ketten Punkte zu vergeben und Situationen zu analysieren, aber die in ihrer Starrheit zur Unmenschlichkeit neigen und die Idee von Barmherzigkeit und Freiheit gar nicht mehr in sich tragen. Und das sind Fragestellungen, mit denen wir uns da befasst haben und auch weiter befassen wollen. Mhm. Ja.
Ja, sehr spannend.
Ja, das ist vielleicht nicht ein einziges Erlebnis gewesen, aber vielleicht so ein bisschen in der Etage drüber. Und sonst war jeder Tag voll von Eindrücken von so fremden Lebensformen. Und in einer Stadt wie Kairo anzukommen, wo an die 25 Millionen Menschen leben, die alle einen ganz anderen Glaubenskontext haben. Und sie merken eigentlich so, okay, also das ist eine wirkliche Menge an Menschen. Und wenn man mit denen irgendwie kommunizieren möchte, dann muss man oder dann darf man sehr viel Einschwingungsfähigkeit auch mitbringen, um Welt aus deren Augen auch zu erleben. Mhm. Ja.
Also da wäre ich auf jeden Fall gerne dabei gewesen. Das klingt nach drei sehr spannenden Wochen.
Ja, wir haben so eine kleine Initiative, Lebensweise heißt die. Zusammen mit David Martin machen wir Weiterbildung, Exkursionen für Ärztinnen und alles drumherum im Umfeld, was sich interessiert, Therapeuten, Erziehende, Eltern, Heilpflanzenexkursionen, Exkursionen nach Chartres, nach Weimar, nach Ägypten. Und da könntest du auf die Webseite schauen und wenn du dann mal Lust hast mitzukommen, dann melde dich. Ja, Anfang Juli fahren wir in die Berge. Mit einer Familienheilpflanzenexkursion.
Schön. Ja. Hast du denn eine Lieblingsheilpflanze, wenn du gerade von Heilpflanzen sprichst? Das ist immer so eine ganz interessante Frage für mich, weil ich mich auch viel mit Heilpflanzen befasse und irgendwie hat jeder ein paar so Favorites, der immer wieder einsetzt. Da würde mich interessieren, ob du auch was hast.
Wenn ich eine mit auf eine Insel nehmen dürfte.
Genau.
Also ich würde wahrscheinlich Arnika mitnehmen, die mir am allernächsten ist und am allerlängsten schon. Aber tatsächlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es die vielen gibt. Und wir nutzen jedes Jahr diese Heilpflanzenexkursion mit Familien so, dass wir die Familien bitten, eine Heilpflanze als Porträt, als Familie vorzustellen. Das heißt, die bereiten sich alle vor und die machen das auf so originelle Art und Weise, sodass ich mich eigentlich in jede Pflanze verlieben muss, die so Familien mit Kindern vorstellen, weil die auch so lustige Sachen dann mit den Pflanzen machen. ja, sodass ich eigentlich jedes Jahr noch neue Lieblingspflanzen dazu habe.
Schön. Das ist cool. Jetzt haben wir vorher ganz kurz über dieses doch etwas dunklere Thema des Social Scoring Systems gesprochen, was natürlich ein sehr relevantes Thema ist. Mich würde interessieren, gibt es etwas, was dir in jetziger Zeit besonders Hoffnung gibt, wo du viel Kraft schöpfen kannst für die Zukunft?
Ja, wenn ich mit Kindern bin.
Ja.
Ja, also ne, dieses so, ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist, glaube ich, für jede sehr unmittelbar erlebbar, wenn man mit Kindern ist. Das ist einfach wirklich eine Magie und die Kindheit, würde ich sagen, der größte Raum, den es für uns Erwachsene zu schützen gilt, vor zu früher Fremdbestimmung durch zum Beispiel Digitalisierung. Und das sage ich echt bei aller Liebe und Anerkennung irgendwie für die großen Qualitäten und Möglichkeiten, die die digitale Welt uns bietet, würde ich sagen, da sind Experten sich einig, dass es diese ersten Jahre für Kinder wirklich zu schützen gilt und dass jede gelebte Minute mit den Kindern ein unglaublicher Wert ist.
Jetzt bist du eine erfahrene Ärztin und ich ein Arzt, der noch ganz am Anfang steht. Mich würde interessieren, ob du einen Ratschlag hast, den du dir als junge Ärztin gerne geben würdest.
Also ich glaube, was ich mir selber als junge Ärztin dann nochmal sehr ans Herz legen würde, dass es zum einen, dass es Dinge gibt, die kannst du an der Universität oder von Lehrern lernen. Zum anderen gibt es einen Bereich, den kannst du schulen und entwickeln, aber auch einen, den du nur von und durch dich selber erlernen kannst. Und ich meine etwas, was wir in der anthroposophischen Medizin vielleicht mit Intuitionsfähigkeit oder Intuition betiteln würden. Und für diesen Bereich gibt es normalerweise in der Universität keinen Raum. Aber dieses sich sorgsam und auch hoher Fachexpertise mit Themen, mit Menschen, mit einzelnen Fällen oder Krankheitsbildern zu befassen und all das zu wissen, was dazu schon geforscht wurde, ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist eigentlich ein Mindset zu sagen, ich würdige und anerkenne alles das, was schon da ist und bin gleichzeitig total bereit und offen dafür, dass für diesen einen Patienten, mit dem ich es jetzt zu tun habe, es sein könnte, dass noch etwas anderes hinzukommt, was bis jetzt so noch nicht da gewesen ist. Also wirklich ein Plädoyer für eine sehr, sehr patientenorientiert individuelle Medizin, die jeden Menschen also fundiert aus dem Wissen heraus, dass ich gute Diagnostik, Symptomatologie und Diagnostik und Therapieoptionen habe, wirklich hinschaue, als wenn ich zum allerersten Mal einem Menschen begegne und bereit bin, und so machen wir es in der Beratungspraxis in Köln, alle Vorbefunde zu kennen und es gut zu studiert zu haben und alles irgendwie, was andere Menschen, ich habe ja mit Kindern zu tun, über diese Kinder schon gesagt haben, also es wirklich tief an Bord zu nehmen und es dann nochmal komplett loszulassen und mit jedem Kind oder Jugendlichen so in die Begegnung zu gehen, als hätte ich das alles noch nie gehört, in der Bereitschaft und Offenheit mich überraschen zu lassen, dass das komplett anders sein könnte, als alle, die sich Gedanken gemacht haben, das einschätzen. Und ich habe es ja vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die ja also in der Schule im weitesten oder im Umfeld Anpassungsherausforderungen haben, also auch oft auch sogenannte schwierige Kinder. Und da erlebe ich es wirklich immer wieder als eine absolute Basisvoraussetzung, denen ganz frei zu begegnen. Und so oft merkt man, dass dieses das Verhalten, das Rätsel aufgibt, aus Perspektive des Kindes im allerweitesten Sinne wirklich Sinn macht und zu würdigen und zu wertschätzen ist. Und zu oft schnelle Schlüsse gezogen werden, wenn das Kind ein bestimmtes Verhalten zeigt, es liegt da und daran, wir müssten es besonders schnell wegmachen. Das soll nicht heißen, dass man ein Kind oder einen Jugendlichen länger in einem Leiden drin lässt, aber dass man tiefes Verständnis erstmal dafür entwickelt und Vertrauen und dann das, die Symptome auch sprechen lässt. Ja,
ja, und dass das Individuum wahrnimmt erstmal. Ja. Nicht versucht, alles mit einem Schema gleich zu pressen.
Ja, und ich habe von meinem lieben Freund eben Henning Köhler, dem Heilpädagogen, von dem ich eingangs erzählt hatte, eben auch gelernt, dass diese Arzt, Ärztin, Patient oder Klient Begegnung, dass die schicksalstragend ist und magisch. Und die beginnt schon, bevor sich zwei Menschen physisch gegenüber sitzen, weil ich weiß als Ärztin oder Arzt schon, da wird jemand kommen. Ich habe oft schon vorher was davon gehört. So, es gibt einen Prozess der Anbahnung. Es gibt dann diesen ersten Blitzmoment, ja, wo du eine Impulsidee hast. Die kann verrückt sein manchmal, aber dafür wach zu sein, was ist eigentlich mein allererster Eindruck von dem Kind, das dann auch wieder loszulassen und in mehreren Begegnungen, das ist echt unglaublich wichtig, in mehreren Begegnungen ein Kind kennenzulernen, nicht nur aus der Sicht der Eltern und nicht nur sozusagen beim ersten Mal, weil die Kinder sind immer anders beim zweiten oder dritten Mal, wenn die einen schon ein bisschen besser kennenlernen, und sich Zeit zu nehmen, nicht zu schnell die Dinge in Diagnosen einzurastern, sondern beweglich zu halten. Ja.
Beweglichkeit, gutes Stichwort.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Möchtest du zum Abschluss noch Internetadressen teilen?
Ja, ich hatte ja vorhin schon das Projekt Medienfasten erwähnt. Das ist für viele, glaube ich, Eltern und Schulen auch interessant, weil da Materialien eben sind, die man als Schulgemeinschaft oder als Eltern gut nutzen kann. Das wäre www.medienfasten.org. Dann www.lebensweise.de, Lebens-Weise. Das ist die Weiterbildungsinitiative von David Martin und mir, wo wir immer wieder spannende Sachen machen, auch zum Thema Meditation und Medizin oder eben Pflanzen, Mineralien-Exkursion haben wir mal gemacht. Also da findet man eigentlich immer irgendwas Spannendes. Und dann vielleicht die Webseite www.kindgerecht-köln.de, das ist die medizinisch-pädagogische Beratungsstelle in Köln, an die man sich wenden kann, wenn man Fragen um die Entwicklung seiner Kinder hat. Die Webseite der Universität Wittenherdecke und da den Gerhard-Kienle-Lehrstuhl für Medizintheorie, integrative und anthroposophische Medizin www.uni-wh.de. Und da kann man sich dann weiter durchklicken zu unserem Lehrstuhl.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Bulasikis.